Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. In Westfalen haben sich neulich mehr als 1500 Räder Wiedenbrücker und Gütersloher und Warendorfer und Leute aus dem Umkreis mit dem Coronavirus infiziert. Diese Meldung dürften Sie schon mal gehört haben, aber in der Regel wurde dann nicht von Reda-Wiedenbrückern und Gütersloern und Warendorfern gesprochen, sondern von Werksarbeitern beim Fleischproduzenten Tönnies, oft auch von Bulgaren und Rumänen und eben nicht von Mitbürgern oder der Bevölkerung, so als würden sie nicht dazugehören. Manche sehen das als Problem. Sprechen wir drüber und dann noch über die Anfänge eines Mediums, das wir noch heute nutzen. Dabei ist es schon 370 Jahre alt. Im Kreis Gütersloh herrschen noch bis Ende der Woche strengere Corona-Regeln als sonst im Land. Wegen der rund 1500 Corona-Infektionen bei Mitarbeitern von Tönnies mussten im Kreis viele Läden und Einrichtungen schließen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wollte damit, so sagte er es, ein übergreifendes Virus von den Mitarbeitern auf die Bevölkerung verhindern. Als wären das zwei Gruppen, die Mitarbeiter, überwiegend aus Bulgarien und Rumänien und die Bevölkerung. Und dann antwortete Laschet auf die Frage, was die Infektion über die Lockerungen aussage.
Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren.
Die Äußerung hat Laschet später relativiert, nachdem Medien kritisch darüber berichtet hatten. Aber das dahinterstehende Weltbild von die und wir transportieren viele Journalisten auch in ihren Berichten, hat Hilde Weg recherchiert.
Miserable Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, dazu unwürdige Unterkünfte für die Mitarbeiter. Die Folge: mehr als 1500 Corona-Infizierte in einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies im Kreis Gütersloh. Darunter leiden jetzt alle in der Region.
So beginnt das ZDF-Spezial zum Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh am 23. Juni. In einer von 13 Minuten der Sondersendung geht es auch um die Lebensbedingungen der unter Quarantäne stehenden Menschen. Das Beispiel ist typisch. Es geht oft und viel um schlechte Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Aber die eigentlich betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter werden nur kurz erwähnt. Und dann geht's um die anderen, die jetzt auch leiden. Wie aber geht es den Infizierten und wie den tausenden Arbeiterinnen und Arbeitern, die jetzt unter Quarantäne stehen und nicht raus dürfen? Selbst in den Titelgeschichten der großen Magazine wie Stern oder Spiegel kommen diese Schwerstbetroffenen kaum vor, bestätigt die Politikwissenschaftlerin Ferda Attermann.
Da gibt es diese infizierten Menschen, die da arbeiten, aus verschiedensten Gründen, das wird ergründet. Und dann gibt es die Bevölkerung und die trifft das Problem.
Attermann ist Mitgründerin des Netzwerks Neue Deutsche MedienmacherInnen, eine Interessenvertretung für Medienschaffende mit Migrationsgeschichte.
Eigentlich müsste ja empathischer Journalismus sofort in den Hotspot rein und sagen, wir versuchen so viele wie möglich zu befragen, wie geht es ihnen, wie ist die Situation, was passiert in den Krankenhäusern. Aber tatsächlich interessiert uns eher, was wegen diesen Menschen vor Ort passiert.
Dabei gehört zu den Kernaufgaben von JournalistInnen, gerade den Sprachlosen eine Stimme zu geben. Das ist in diesem Fall tatsächlich schwierig. Es gibt Sprachhürden, Quarantäneauflagen und vor allem die Angst der Betroffenen vor Sanktionen, falls sie überhaupt von den Missständen erzählen wollen. Aber
zu sagen, weil es schwierig ist, die Leute zu bekommen und mit ihnen Gespräche zu führen, machen wir es erst gar nicht oder verschieben den Fokus irgendwie auf die Leute da draußen, den halte ich für falsch.
Rund 1500 Infizierte mit Tönnies-Bezug wurden festgestellt. Es ist schwer, die Beschäftigten überhaupt zu finden. Viele sind abgereist, einige Unterkünfte leer. Die zuständigen Arbeitgeber, ob Tönnies oder Subunternehmer, tauchen ab. Das alles braucht mehr Recherche als üblich. Aber es lohnt sich, denn wenn die Schicksale der Betroffenen nicht erzählt würden, fiele die Anteilnahme aus. Sie blieben fremd.
Es wäre hilfreich, wenn mehr Journalistinnen sich bewusst würden, dass sie selbst auch Stereotype und Vorurteile haben, vielleicht als blinde Flecke. Und dass sie zweitens in Gefahr laufen, Vorurteile, diskriminierende Denkmuster, diskriminierende Sprache und stereotype Bilder auch zu übernehmen.
Sagt Sigrun Rottmann, Journalistin und Dozentin für konfliktsensiblen Journalismus am Dortmunder Institut für Journalistik. Wie könnte sich das ändern?
Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die auch die Medienunternehmen betrifft, dass die Auseinandersetzung mit der Sprache, mit den Bildern, die wir transportieren, auch mit dem Umgang mit Protagonisten, dass da Elemente aus dem Antirassismus-Training dazugehören und dass es auch an Medienunternehmen liegt, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da weiterzubilden und Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie und aus der Vorurteilsforschung zu nutzen, ihre Berichterstattung zu verbessern.
JournalistInnen sollten die eigene Perspektive prüfen, sagt Rottmann. Ist das, was ich als Journalist oder Journalistin wichtig finde, für die Beteiligten und das Publikum auch das Wichtigste? Für wen engagiere ich mich? Wen und was übersehe ich vielleicht? Ferda Attermann.
Und natürlich ist hier, und das macht sich eben bemerkbar, die Betroffenheit eher auf der Seite der Leute, die passiv in den Lockdown wieder müssen.
Um eine kleine Verbesserung schnell zu erreichen, gäbe es eine sehr einfache Maßnahme, die aber leider sehr schwer umzusetzen sei, fürchtet Attermann.
Diese Räume, wo man mal darüber nachdenken kann, was machen wir eigentlich, warum machen wir das so, machen wir das richtig, die müssen geschaffen werden. Das ist ganz wichtig für den Journalismus.
Die Journalistin Ferda Attermann in einem Beitrag von Hilde Weg. Diskriminierung und Hassreden gibt es überall auf der Welt. In der japanischen Stadt Kawasaki sind es Zuwanderer aus Korea, die angefeindet werden. Doch die Stadt will das nicht länger hinnehmen. Ab heute bestraft sie sogenannte Hassreden. Aus Japan berichtet Katrin Erdmann.
Das Stadtparlament in Kawasaki im vergangenen Dezember. Das Gesetz gegen Hassreden wird verabschiedet. Damit muss, wer öffentlich gegen Ausländer hetzt, mit einer Geldbuße von bis zu 4.200 Euro und das ist neu, mit einer Strafanzeige rechnen. Außerdem können Name und Adresse veröffentlicht werden. Mit dem Gesetz soll vor allem die koreanische Gemeinschaft Kawasakis bei Tokio besser geschützt werden, die seit 7 Jahren immer wieder Hassreden ausgesetzt ist, obwohl dort gerade mal 5.200 Menschen leben, was einem Ausländeranteil von 0,4% entspricht. Immer wieder störten Rechte traditionelle Volksfeste. Anfang 2016 eskaliert eine Demonstration. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Stadt reagiert und verabschiedet ein erstes Gesetz gegen diskriminierende Sprache. Für die Koreaner in Kawasaki ein wichtiges Zeichen, wie diese Frau sagt. Wir wollen nicht mehr, dass unsere Kinder Hassreden erleben. Die Sainichi, wie die in Japan lebenden Koreaner genannt werden, gehört bereits zur 3. Generation und verbindet mit dem Gesetz damals große Hoffnungen. Es hat sich nun deutlich gezeigt, dass wir Koreaner in Japan durch das Gesetz geschützt werden müssen. So wird beispielsweise im Winter 2019 ein Mann wegen abwertender Äußerungen gegen Koreaner von einem Gericht in Kawasaki zu einer Geldstrafe von umgerechnet 2.500 Euro verurteilt. Doch weil das offensichtlich nicht ausreicht, bessert die Stadt nach. Wer jetzt erwischt und verurteilt wird, ist dann vorbestraft. Das soll abschreckend wirken. Bae Jong-do, selbst Koreaner, setzt sich seit vielen Jahren im Viertel für die Belange seiner Mitbürger ein. Ich glaube nicht, dass dieses Gesetz Hassreden auf einen Schlag verschwinden lässt. Es ist jedoch wichtig, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass Diskriminierung nicht erlaubt ist, sagt er dem Fernsehsender Asahi. Auch wenn bisher vor allem Koreaner Angriffen ausgesetzt waren. Das neue Gesetz geht deutlich weiter. Es verbietet jede Form von Diskriminierung, egal ob sie sich gegen die Herkunft oder die sexuelle Orientierung richtet. Wird online gehetzt, kann die Stadt die Internetanbieter bitten, die Inhalte zu entfernen. Kawasaki hofft, dass möglichst viele weitere Städte in Japan dem Beispiel folgen.
Von dort berichtete Katrin Erdmann. Die Zeitschrift heißt Katapult und ging genauso ab. Sie hat einen der erfolgreichsten Zeitschriftenstarts der vergangenen Jahre hingelegt. Eine Zeitschrift ohne Fotos, stattdessen mit Karten und Grafiken, gemacht von einem kleinen Team in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Innerhalb von etwas mehr als 4 Jahren hat sie mehr als 40.000 Menschen als Abonnenten gewonnen und aus dem Erfolg als Zeitschrift auch ein Buch gemacht. Mit der Abwicklung des Buchs beim Verlag Hoffmann und Campe ist Katapult-Chefredakteur Benjamin Friedrich aber nicht zufrieden gewesen und hat sich in einer langen Schimpftirade Luft verschafft. Unser Autor Arno Otzesek hat sich Popcorn geholt und sie genossen.
Medias Res. Arno Otzesek.
Falls Sie den Schriftsteller Arno Schmidt nicht kennen sollten, büchern Sie doch mal durch seine Werke. Sie werden, über das nicht-lexikalische Verb büchern hinaus, die funkelndsten Sprachschätzchen entdecken. Und zwar so viele, dass die Neuronen in Ihrem Kopf Stepptanz tanzen. Doch das nur nebenbei. Uns geht es hier um ein Arno Schmidt-Zitat, das wir in dem Internetmagazin 54 Books fanden. Die Verleger trinken Sekt aus den Hirnschalen ihrer Autoren. Die Sentenz steht als fette Zwischenzeile in einem Aufsatz, in dem der buchverliebte Jurist und 54 Books Gründer Tilman Winterling den krassen Knatsch zwischen dem Magazin Katapult und dem Verlag Hoffmann und Campe untersucht. Verdächtigerweise lässt sich das glanzvolle Hirnschalen-Zitat im Netz nirgends sonst nachweisen, außer eben bei 54 Books. Doch wir vertrauen Winterlings philologische Akkuratesse und stellen nun endlich in Arno schnittiger Diktion die Frage des Tages. Schlürft Hoffmann und Campe seinen Sekt etwa aus den Hirnschalen der Katapultleute? Selbigen Verdacht kann man immerhin haben. Denn es ist ja so, das verwirrend erfolgreiche Katapult-Team hat 2019 bei Hoffmann und Campe, kurz HOKA, das Buch 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, veröffentlicht und angesichts dufter Verkaufszahlen die Branche noch mehr verwirrt. Indessen marschierten die Katapultleute nach großem Hickhack um die Prozente von HOKA rüber zu Surkamp. Und es sei aus Undank, Rache oder Geschäftssinn, brachte HOKA mithilfe der Zeitautoren Tin Fischer und Mario Mensch kürzlich einen Buchklon auf den Markt. Gute Karten, Deutschland, wie sie es nie gesehen haben. Gleiches Format, gleichartiges Cover, gleiches Text-Bild-Verhältnis, ähnliche Grafik und vor allem dieselbe Grundidee. Geografisch, soziologisch ausgepichte Karten samt Kurztexten über Wissenswertes und Schräges zum Schmökern mit Pfiff. Leute mit Krebs und Humor schätzen so etwas, egal ob's von Surkamp oder HOKA verlegt wird. Leute ohne Humor eher nicht, wie die Kundenrezensionen bei Amazon jedem talentierten Küchenpsychologen verraten. Nun gut, bestimmt erwarten Sie jetzt, dass wir HOKA wegen des Buchklons aburteilen. Schließlich scheint Katapult in diesem Scharmützel der sympathische David zu sein, HOKA der tumbe Goliath. Und, tja, so ist es tatsächlich. Wobei, der Katapultgründer Benjamin Friedrich ist nun ein wirklich smarter David mit einer furchterregenden Gedankenschleuder. Was Friedrich auf der Katapult-Website HOKA vor den Latz schleudert, das ist Punk, Rotze, Rock'n'Roll, rhetorisch, stilistisch gesehen. Verglichen mit Friedrichs zorniger Totalverausgabung klingt Tin Fischers Entgegnung, er platziert sie auf seiner privaten Website, lahm und läppisch, irgendwie piefig. Wer von beiden letztlich recht hat? Wir haben einen Favoriten, verraten aber nicht welchen. Drum lesen Sie bitte selbst, vor allem das Friedrich-Pamphlet, das macht Spaß. Nur eins noch, man hört, HOKAs Klonbuch sei seitens Katapult juristisch kaum anfechtbar und deshalb schlachte Friedrich die Kause halt durch publizistisches Windmachen aus. Wenn das stimmt, muss man sagen, dass wir ihm durch unsere Glosse Hilfe leisten und Sie, indem Sie zuhören, zu Opfern seiner PR-Kampagne werden. Aber nichts für ungut, Benjamin Friedrich. Sie mussten halt erleben, was schon der alte Friedrich Hebbel wusste. Es ist leichter, mit Christus über die Wogen zu wandeln, als mit einem Verleger durchs Leben.
Arno Otzesek über den Streit zwischen Katapult und Hoffmann und Campe. Wenn Ihr Fernseher ein schlauer Fernseher ist, dann weiß er vermutlich eine Menge über Sie. Smart TVs bringen heute ja nicht nur Fernsehen ins Haus, sondern übers Internet auch Mediatheken, Streamingdienste, Spiele und vieles mehr, die wir ständig nutzen. Aber die Geräte speichern auch Daten von uns Nutzern und sagen uns nicht immer richtig, welche, teilweise illegal. Das Bundeskartellamt fordert die Hersteller jetzt auf, das zu ändern. Jörg Sauerwein berichtet.
YouTube, Netflix oder Amazon Prime bringen die neuesten Videos inzwischen direkt ins Wohnzimmer. Auch das Surfen im Internet oder Videotelefonate machen die Smart-TVs längst möglich. Damit gehen, anders als früher, die Datensignale nicht mehr nur in den Fernseher hinein, sondern auch wieder heraus. Oft wüssten die Nutzer davon gar nichts, warnt das Bundeskartellamt in Bonn. Die Gerätehersteller oder die Anbieter von Diensten nutzen diese Daten geschäftlich und meistens ohne vorher darüber ordnungsgemäß zu informieren. Das hat eine sogenannte Sektoruntersuchung der Behörde ergeben. Dabei reichen die Daten vom Fernseh- oder Surfverhalten über die Nutzung einzelner Apps bis zu biometrischen Daten wie der Stimme. Fast alle Hersteller gehen hierbei nicht transparent vor und verstoßen damit gegen die Datenschutzgrundverordnung, heißt es vom Kartellamt weiter. Außerdem seien die Daten auch nicht immer ausreichend gesichert. Deshalb fordert das Bundeskartellamt bei Smart-TVs eine bessere Information der Nutzer über die Datenverarbeitung auf dem Fernseher. Zudem müsse der Gesetzgeber klarstellen, wie lange Verbraucher ein Recht auf Software-Updates für die Sicherheit ihrer Geräte haben.
Jörg Sauerwein berichtete. Vom Fernsehen zur Zeitung und vom Jahr 2020 ins Jahr 1650. Die erste Druckerpresse war damals rund 200 Jahre alt, als sie Grundlage wurde für ein neues Medium, das es bis heute gibt, die Tageszeitung. Die erste der Welt, genau wie die Druckerpresse erfunden in Deutschland. Ihr Name, die Einkommenden Zeitungen. Zeitungen bedeutete damals nichts anderes als Nachrichten. Heute, vor 370 Jahren, ist die erste Tageszeitung der Welt, soweit man weiß, zum ersten Mal erschienen. Michael Borgers blickt zurück.
Das gedruckte Wort wurde Timotheus Ritsch quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater war Dichter und Buchdrucker. Von ihm übernahm er nach dessen Tod die Druckerei. Und sollte wenige Jahre später, am 1. Juli 1650, die Einkommenden Zeitungen herausgeben, die heute als erste Tageszeitung der Welt gilt. Und das las ich damals so.
Wien vom 6. Juli. Nachdem am nächst verschienenen Donnerstag, zwischen 11 und 12 Uhr vormittags, Herr Obrist kämpfte so mit zwei Postillionen und einem nürnbergischen Trompeter, unversehens an Hero, kommen durch die ganze Stadt. So sonsten bei Leibesstrafe verboten, mit männigliches Verwunderung blassen lassen und alsbald zu ihrer kaiserlichen Majestät nach der Burg geritte.
Der Bericht erzählt, wie Schweden, europäische Großmacht und Einsieger des Dreißigjährigen Krieges, wieder besetzte Gebiete verlässt, darunter auch Leipzig. Zuvor aber hatten die Besatzer dort noch Timotheus Ritsch erlaubt, eine tägliche Zeitung zu machen. Keine Selbstverständlichkeit, wie Historikerin Stefanie Jacobs betont.
Auch damals galt schon Kontrolle über die Informationen und deren Streuung, deren Verbreitung, war eben auch im 17. Jahrhundert schon ein gutes, ein probates Mittel zum Machterhalt.
Jacobs leitet das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Nationalbibliothek, das über eine große Sammlung europäischer Zeitungsgeschichte verfügt. Die einzigen noch erhaltenen Exemplare der Einkommenden allerdings befinden sich nicht dort, sondern in der Königlichen Bibliothek Stockholm.
Leider haben wir in Leipzig damals im 17. Jahrhundert nicht so viel Weitsicht an den Tag gelegt wie die Schweden mit ihrer sehr frühen Sammlung von Tageszeitungen.
Die Leipziger Sammlung beginnt erst im frühen 18. Jahrhundert mit einer Zeitung, die schon nicht mehr von Verleger Timotheus Ritsch gemacht wurde, die aber mit wechselnden Namen mehr als 200 Jahre Bestand haben sollte. Eine Zeit, in der Leipzig weiterhin großen Einfluss auf die Entwicklung der Presse hatte, erinnert Stefanie Jacobs.
Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass auf der in Leipzig 1914 abgehaltenen Weltausstellung des Buches, der übrigens ersten und letzten Weltausstellung, die sich dem Thema Buch widmet, der Zeitung ein großer, ein festlich ausgestatteter Pavillon gewidmet war.
Und seitdem? Die Medienwelt hat sich sehr verändert, stellt der Leipziger Medienwissenschaftler Uwe Krüger fest.
Wir haben einen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Wir hatten einen ersten Strukturwandel von einer bürgerlichen Öffentlichkeit, die sich im persönlichen Gespräch zwischen gebildeten und wohlhabenden Bürgern in Salons, in Kaffeehäusern konstituiert hat, hin zu einer Massenpresse der klassischen massenmedialen Welt, die wir vom Ende des 20. Jahrhunderts kennen.
Eine Welt, in der Leipzig mit der Volkszeitung zwar nur noch eine Tageszeitung hat, in der es aber zahlreiche andere Redaktionen gibt, die um die Gunst der Leserinnen und User werben. Uwe Krüger erforscht am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni Leipzig, warum Menschen welchen Medien trauen und welche Rolle soziale Netzwerke dabei spielen. Dass dort heutzutage jeder und jeder Inhalte verbreiten kann, hat für ihn vor allem eine Kehrseite.
Der Preis dieser gestiegenen Teilhabemöglichkeiten besteht in einer tendenziell sinkenden Reichweite jedes einzelnen Mediums. Das heißt, es gibt eine wahnsinnige Vielfalt an Sprechern, aber die Frage ist jetzt, wer ist hier eigentlich noch meinungsführend? Wer kann eine Agenda setzen? Wer kann bestimmen, über was geredet wird, sodass man politische Probleme auch noch lösen kann?
Eine Folge dieser Entwicklung, die der Wissenschaftler beobachtet?
Viele Leute haben das Gefühl, die etablierten Medien sind gar nicht ihre Medien, sondern manipulieren sie, belügen sie. Und die traditionellen Medien, die Journalisten, haben das Gefühl, ja, die Leute sind total irrational, die sind total abgedreht.
Stefanie Jacobs vom Buch- und Schriftmuseum geht davon aus, dass sich am Ende die Idee eines Mediums durchsetzen wird, das das Bedürfnis nach regelmäßigen und verlässlichen Neuigkeiten befriedigt.
Ganz egal, ob eben gedruckt, auf Papier oder einen Klick weit entfernt im Netz, da steht es schwarz auf weiß, das hat Autorität. Das ist meines Erachtens die große gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Tageszeitung.
Einer Idee, die die Welt auch Timotheus Ritsch, dem ersten Tageszeitungsverleger aus Leipzig, zu verdanken hat.
Heute, vor 370 Jahren, ist die erste Tageszeitung der Welt erschienen in Leipzig. Michael Borgers hat den Bogen vom damals ins heute gespannt. Gerade waren wir im Sachsen von gestern und jetzt gucken wir noch mal kurz ins Sachsen von morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, mein Name ist Thomas Mielke. Ich bin Lokalchef bei der Sächsischen Zeitung für das Gebiet Löber-Zittau. Eines unserer möglichen Top-Themen von morgen ist, was tun gegen Billiglöhne. Das Thema spielt vor dem Hintergrund der Debatte um die Erhöhung des Mindestlohns. Der Landkreis Görlitz, in dem wir uns befinden, ist das Armenhaus Deutschlands. Hier gibt es die geringsten Einkommen überhaupt. Und wir analysieren, warum das so ist und was die Politik dagegen tun kann. Wir sind zu dem Beschluss gekommen, sie kann sehr wenig tun.
Der Sender RT gilt als Propagandainstrument der russischen Regierung. In Deutschland tritt er als RT Deutsch auf. Er ist in vielen Ländern zu sehen, auf dem Internet, teils aber auch im Fernsehen. Bis gerade war er das auch in Lettland, wo auch viele russisch sprechende Menschen leben. Jetzt haben die Behörden ihm aber dort den Stecker gezogen und RT verboten. Als Grund gibt der zuständige Medienrat an, dass RT-Chef Dmitri Kiseljow auf der Sanktionsliste der EU steht, wegen seiner Rolle bei der Annexion der russischen Halbinsel Krim durch Russland. Lettland will die übrigen EU-Mitglieder informieren und aufrufen, RT ebenfalls zu verbieten. Apropos verbieten, in der Türkei will Präsident Recep Tayyip Erdogan strenger gegen soziale Medien vorgehen. Anlass ist sein jüngstes Enkelkind, das gerade geboren wurde. Dessen Vater hatte die Geburt bei Twitter verkündet. Der Vater ist Berat Albayrak, nicht nur Erdogans Schwiegersohn, sondern auch Finanzminister. Erdogan sagte, Zehntausende hätten den Tweet positiv kommentiert, doch einige wenige, Zitat, Niederträchtige, die keine Moral und Menschlichkeit besäßen, hätten mit Beschimpfungen reagiert. Gegen sie gehe die Polizei schon vor. Erdogan will jetzt aber auch Twitter, YouTube und andere soziale Medien strenger regulieren. Im Büchermarkt wird's gleich gefühlvoll. Es gibt eine Begegnung mit der sterbenden Mutter und eine humorvolle und melancholische Single-Komödie aus New York. Ab 16.10 Uhr mit Tanja Lieske. Das war Medias Res, heute mit Stefan Fries. Vielen Dank. Tschüss.